sind wir wieder.
Papau! Zack!
Hello!
Hello! Immer noch mit viel zu viel Abstand.
Ja.
Und Sicherheit. Aber wir haben den Abstand vergrößert und dafür die Tür geöffnet.
Genau. Aber ich sitze ja sozusagen im Lufthauch.
Genau.
Also, ja.
Wobei, also ich habe vorhin die Tür hier aufgemacht und dachte mir, uiuiui, also draußen kommt es heißer rein als...
Ja, gut. Wie
ne?
steht. Aber ich spüre einen Lufthauch. Das heißt, die eventuellen Aerosole würden vielleicht dahin, dorthin.
Da zum Nachbarn.
Genau, darüber.
Ja, puh, es soll aber ja, keine Sorge, es soll heute nicht um Corona gehen. Zumindest nicht die ganze Zeit.
Danke.
Ja, sondern wir befinden uns in der vierten Folge Notcast. Ja, doch, vierte Folge. Und es gibt so viel nachzuholen.
Also, du hast wahrscheinlich vor allem richtig
sehr
viel zu
erlebt.
Erzählen.
Ja. Aber du bestimmt auch, weil du hast wahrscheinlich auch viel dazu zu sagen.
Ja.
Denn, Maike, ich war an deinem alten Arbeitsplatz.
Ja, stimmt. Ach genau, das war ja auch. Ja, also,
ich habe einen Monat da gelebt, wo du jahrelang gearbeitet hast.
Ja, wo
also,
ich meine Ausbildung sogar gemacht habe.
Auf der Station auch.
Naja, überall im Haus. Und wo warst du nochmal auf der...
Das will ich ja nicht so genau
Ach so, stimmt,
sagen.
Das geht
lieber.
Ja nicht.
Besser
also,
Datenschutz,
ja.
besser nicht.
Das war ja früher alles anders. Wir waren ja anders strukturiert im anderen Stockwerk. Aber so vom groben ganzen Jahr habe ich da
ja, ich war ja auch
zwei
mal
Jahre
kurz,
gearbeitet.
Ich war auch mal kurz in den anderen Stockwerken. Ja. Und das ist ja alles ähnlich.
Es ist, ja.
Also...
Außerfarblich. Ja, da hat ja jeder Stockwerk eine Farbe. Von
echt?
Den Nachttischen. Also zumindest war es so früher, dass du immer genau wusstest.
Ist mir jetzt nicht aufgefallen.
Es kann aber sein, dass es nicht mehr so ist. Wahrscheinlich ist das auch schon.
Also ich fand es generell farblich so ein bisschen trist, ja, muss ich ja sagen. Also auch, man kennt es ja so aus den ganzen Arztserien, wie die dann immer in den blauen und dann bunten, die heißen ja Scrubs, weißt du, diese Klamotten.
Ach so, diese, ja.
Und also in dem ganzen Verbund, wo ich ja bin, ist es ja alles so, weißt du. Alles weiß einfach.
Naja, aber das ist, stimmt.
Mit diesem gelben...
Ja. Fürchterlich. Auch so ja. diese Kassaks, ja. Und dann diese Einheitshosen vom Schnitt, natürlich
ja.
in der Oberweite, also am Bund
ja, genau.
weiter. Aber umso dicker du bist, umso breiter ist auch das Bein. Das fand ich
irgendwie so ist es bei den Rettungsdiensthosen auch. Also die Sache ist ja, das habe ich ja schon erzählt. Ich, ja. hatte ja diese Hodentorsion, ne?
Ja.
Und also alles gut, alles voll funktionsfähig, aber okay. So, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich einfach einen Tick seitdem und ich brauche einfach Freiraum seitdem.
Okay.
Ich will, was ich nicht leiden kann, sind so irgendwas, was kneift. Also
skinny,
da bin ich,
in der Skinny Jeans ist jetzt
genau,
nichts für
da
dich.
Bin ich, also ja, doch, da schon, aber die muss dann so ein bisschen dehnbar
okay.
sein. So dass wenn ich einen Schritt mache, dass dann nichts
ja.
mich zerteilt, ja. Und dann habe ich eben in meiner Rettungsdiensthose so nach Beginn der Ausbildung irgendwann gemerkt, na, die kneift schon ein bisschen. Also sie ist überall super, die ist auch oben am Hosenbund
ja.
gut, aber halt genau im Schritt, da ist sie zu
so.
Eng. Genau da. Ja.
Okay.
Also gar nicht, ich,
ja, ja.
also ich muss den Gürtel anziehen,
das
dass
halt
die bleibt.
Ein ordentliches Glockenspiel praktisch.
Genau. Und dann habe ich mir die eine Größe bestellt, dachte ich, komm, zieh ich,
ja.
muss ich halt einen Gürtel tragen.
Ich weiß genau, was jetzt kommt.
Und
ja.
ey, ich sehe aus wie so ein Basejumper unten rum. Also die Beine gehen unten echt auf wie zu Barockzeiten. Und ich kann nicht durch die Wache laufen, wenn ich nicht die Hose in die Schuhe stecke, was natürlich hoch verboten ist.
Ja, okay.
Das heißt, ich muss dann, weißt du, wenn ich so Crocs auf der, also in der Wache ist es ja so, weißt du, da
ja.
trägst du ja die Sachen eigentlich, die du draußen trägst,
mhm.
nicht drin, also andere
ja.
Schuhe und die Jacke darf nicht mit rein und so Sach. Und wenn ich jetzt nicht gerade meine Einsatzstiefel trage, sondern eben die Crocs, dann muss das irgendwie hochkrempeln
ja.
oder in die Socken stecken und ich werde jedes Mal dafür angeschnauzt. Aber es geht nicht anders.
Hast
sonst
du, wie ist das, also zum Beispiel gibt es ja Häuser, die haben, du hast 6 Garnituren auf dich abgestimmt, das heißt, du kannst deine Hose umnähen lassen am Bund. Oder habt ihr so einen Pool, wo du immer Hosengröße L nimmst?
Wir haben beides.
Okay.
Also im Krankenhaus war es ja so, da ist mhm. ja die Wäschedame unten.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob da die Mitarbeiter personalisierte Sachen haben.
Ja, ja, also ich
Echt?
Hatte personalisierte
ah, okay.
Sachen. Ja.
ja, ich musste immer runter und...
Also ich hatte, du hattest meistens so 7 Garnituren.
Ja, ich habe auch, also ich habe, ich glaube, ich habe 11 Hosen und 11 T-Shirts und so ein paar viel weniger Pullis und eine Jacke.
Mhm.
Und, warum lachst du?
Weil ich mir einmal genau vorstellen kann, wie du in der Hose aussiehst. Und das, ich habe das so gehasst mit diesen Hosen, ja?
Ja, das ist auch einfach.
Also, was gut, ja, Entschuldigung.
Die sind auch so, die sind ja gar nicht, da ist nichts dran Hose. Ja. Das ist einfach nur ein Stück Stoff. Weißt du, da ist einfach keine Dehnbarkeit, kein Slim-Fit.
Also, was ich besser fand, ist später auf der Intensivstation fand ich es wesentlich besser, weil da hatte man diese, wie bei den Serien, die du anguckst, diese blauen Hosen.
Ja.
Steht mir auch viel besser blau als weiß.
Ja.
Und du hast da so einen Pool und dann hast du halt, gibt es halt verschiedene Hosen. Es gibt halt an manchen Tagen, ist die eine Größe nicht verfügbar. Und dann hat man halt dann so eine Sackhose oder so eine enge. Aber wenigstens ist das Oberteil blau. Und als ich dort in Ludwigsburg auf der Station gearbeitet habe, fand ich auch sympathisch. Da war auch das Oberteil blau und nur die Hose weiß.
Auch also im Krankenhaus gab es dann auch immer wieder die Situation, dass ich habe schon, also die fallen ja einfach riesig aus, und ich habe schon L getragen, und das war schon echt, und die haben ja so einen V-Ausschnitt, diese Hemden, und dann an einem Tag hattest du das nicht mehr, da musste ich XL tragen, und dann ging ich mit so tief runter, die Haare immer rausgeguckt beim Patienten, und wenn ich mich gebückt habe, konnte man mir bis zum Bauchnabel gucken, einfach.
Kenne ich alles, Schlimm. Umso kleiner man ist, umso größer es geht, umso kleiner du bist, umso beschissener sieht man aus. Man sieht einfach so klein und aufgestumpft aus,
Ja.
Aber gut.
Ist crazy auf jeden Fall.
Da kann ich nur sagen, ich weiß noch, als ich damals in Esslingen im Krankenhaus angefangen habe, mein freiwilliges soziales Jahr, da hatten wir, da sollten wir so braune Kleider anziehen. Also früher hatten die Krankenschwestern ja Kleider an. Also da hatte man keine Hosen, sondern da gab es...
Hä?
Ja, also die Pflegepersonal oder die Frauen hatten, wie gesagt, Kleider an.
Ich werde mir kurz ein Bild davon machen.
Und zwar... Also die Frauen wissen, von was ich rede, wenn ich sage, dass es sehr unvorteilhaft aussieht. Der Rocksaum ging auf Mitte der Wade. Also man sah einfach total bescheuert aus. Und dann hatte man noch im schlimmsten Fall diese Birkenstock-Sandalen an. Ja.
Im Krankenhaus?
Ja. Und ich mit meinen 18 musste dann dieses braune Kleid anziehen und dachte...
okay, mich Krankenschwester. Ach, aber so in die Richtung. So hier.
Warte mal, ich guck mal kurz.
So in die Richtung. Also das jetzt nicht, aber so.
Das wäre schön gewesen, wenn es so in diese Richtung ging. Es war noch viel schlimmer. Und dazu in so einem Miederhosenbraun. Also man sah echt scheiße aus. Das hat dazu geführt, dass ich einfach die Kleider umgenäht habe. Und zwar hat mir einfach so ein kurzes Kleidchen draus genäht und eine Jeans dazu angezogen. Und so kam ich dann auf Station und den Schwestern sind noch die Augen aus dem Kopf gefallen. Also, das geht nicht, Maike, dass du sowas anziehst. Das geht gar nicht. Also kannst ja nicht mit der Jeans auf die Station kommen. Was dazu geführt hat, was auch echt kriminell war, dass meine beste Freundin und ich den Schwestern, Schülerinnen aus dem Wohnheim heimlich die Klamotten, also die Sachen aus dem Schrank geklaut haben. Was dann da wiederum dazu geführt hat, dass irgendwann es eingeführt wurde, dass wir auch Hosen gekriegt haben, weil das für alle war so scheiße,
Ist ja schlimm.
Ja.
Also, ich habe keine Probleme mit Röcken, gut, ne? Aber ich darf es halt auch nicht umnähen. Weil die Sache ist die Sachen, die sind ja so Sicherheitskleidung, weißt du?
Ja, okay.
Da sind so viele Bestimmungen drauf, wie viel Fläche genau von was da ist. Da muss halt alles leuchten und blinken, so als ob das irgendwas an meiner Sichtbarkeit verändern würde. Aber gut,
wenn wir zusammen auf Station gearbeitet hätten, ich kenne dich ja auch so, wie du sonst aussiehst, und wenn ich dich täglich in dem Kasack XXL mit dem Brustausschnitt und der Hose gesehen hätte, ich glaube, ich wäre jedes Mal niedergebrochen vor Lachen.
Ja, also die Schwestern haben, die haben vor allem immer dann gelacht, wenn ich gewirkt habe.
Gewirkt.
Ich habe in meiner ersten Woche jeden Tag gewirkt. Jeden Tag. Hier, weißt du, also Stuhlgang war ja schon schlimm. Da habe ich viel gewirkt, aber vor allem immer, wenn ich so Urin weggetragen habe. Also ist ja so eine Schüssel und dann, also es ist ja schon schlimm, weißt du, die Leute pinkeln in ihrem Bett. Das ist so weit weg von meiner Realität. Sowieso, okay, und dann ziehst du das so raus und dann, weißt du, der Popo klebt ja dann so an dieser Metallschüssel.
Der Bettpfanne da
an dieser, und dann machst du so schwapp, schwapp, schwapp und dann schwappt da drin so ein braun, flockiger Urin und ich gucke das so an und der Dampf steigt mir einfach in den Mund und dann halte ich ja die Luft an und dann gehe ich so aus dem Zimmer raus, versuche bis zum Schmutzraum zu laufen und irgendwann zwischendurch muss ich Luft holen. Und ich weiß noch genau, wie das dann war. Dann laufe ich in den Schmutzraum rein und dann kann ich nicht mehr die Luft anhalten. Mal so, und ich kann es nicht so weghalten, dass mir so ein richtig lauter Würger rausrutscht. Also, so richtig. Und in dem Moment läuft halt gerade eine Schwester vorbei, die du auch kennst. Und dann sag ich so, oh Mensch, Timo, jetzt immer ein bisschen Pfefferminzöl. Also immer so, ich war
ich glaube, es wäre nicht gut gewesen, wenn wir zusammen gearbeitet hätten. Ich glaube, ich wäre jedes Mal niedergebrochen vor Lachen, weil es so...
sehr lustig auch.
Ja, also ich, da kann ich nur dazu sagen, aber ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, wenn du diesen Topf in diese Topfspüle reinschmeißt. Oh. Und dann, wenn du ihn wieder aufmachst...
Ja, der heiße Wasserdampf dir entgegenkommt.
Genau, und dann denkst du, getränkt in was auch immer da jetzt drin war. Ich meine, so ekelhaft, ja. Ich bin immer schon so ein Stück weggestanden.
Ja.
Also für alle, die es vielleicht nicht wissen, man nimmt, also die Leute müssen ja aufs Klo, und wenn die nicht aufstehen können, dann kacken oder pinkeln die in so eine Bettpfanne. Das ist so ein silbernes Ding mit so einem Stiel, also wie eine Bratpfanne, nur halt mit Rand.
Genau.
Und dieses Ding wird dann in so einer Art Spülmaschine desinfiziert.
Die man auch, wo man das so, die klappst die auf, so von oben nach unten wie eine Waschmaschine,
genau.
Und stellst es wirklich auf die Klappe drauf.
Genau.
Und wenn du es reintust, kippt es dann um.
Wenn da noch Kacke drin ist, dann macht es dieses Flop.
Und wenn Urin drin ist, macht so.
Und, ja, jetzt möchte ich noch was. Also guten Appetit an alle, die gerade was essen.
Und vor allem meine Nachbarn, die gerade wahrscheinlich alles tun.
Was auch total eklig ist, ja, dass, wenn jemand im Nachttopf gekackt hat, ja, also...
Der Stuhl.
Den Nachtstuhl mit den Rollen. Da kommen ja dann die Omas und Opas oder wer auch immer drauf.
Ja.
Dann kacken die rein. Manchmal, wenn sie gut sind, können sie selber den Po abwischen. Dann schmeißen die aber dummerweise diese Tücher, diese Art Klopapiertücher in den Topf rein. Die dürfen aber wiederum nicht in die Topfspüle, weil die sonst verstopft. Ja. Und dann gab es schon Momente, wo du diese ekligen Tücher wieder aus der Kacke rausziehen musstest und erstmal in den Müll werfen musstest und dann erst die Kacke.
Oh, Hilfe.
Ja, und das für einen sehr günstigen Stundenlohn. Das ist doch ganz schön.
Ja.
So viel dazu.
Also ich muss sagen, nach dieser Krankenhaus-Experience, das wäre gar nichts für mich. Einfach weil ich finde es sehr eintönig.
Also du warst aber auch auf einer sehr eintönigen Station, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Ich meine, ich habe ja noch die meiste Zeit von meinem Krankenhauspraktikum vor mir.
Ja.
Das muss man ja auch sagen.
Also es gibt wirklich viel, viel, viel interessantere Stationen.
Mhm. Aber es war halt, also es war immer dann schön, wenn man Zeit hatte für die Patienten, weil ich habe mich gerne mal hingesetzt und auch mit jemandem geredet. Das war auch krass. Das war auch emotional krass, wenn du jeden Tag so diese Geschichten hörst. Aber dieses, also
das war
ständige Waschen.
Ja, aber das war ein bisschen wie im Pflegeheim. Also ich hätte dir jetzt gewünscht, dass du wenigstens auf die andere Seite kommst, auf die AC, Allgemeinchirurgie. Da ist, weißt du, da hast du auch viel mehr OPs und ist ja noch ein bisschen mehr, mehr andere Sachen außer.
Wobei wir mit der Zeit immer wieder AC-Leute hatten, weil wegen Covid-19.
Aber wahrscheinlich auch nicht die krassen, die jetzt frisch operiert von der Intensiv runterkamen oder vom OP.
Eine war tatsächlich, die war relativ jung und auch frisch operiert, aber das war halt dann auch die richtig Durchfall hatte und nicht aufstehen konnte. Und dann musste ich der immer den Durchfall wegwischen. Und die hatte einen. Da musste ich.
Klar, gehört halt dazu.
Na,
leider.
Gut. Ja, aber also. Man gewöhnt sich tatsächlich irgendwann dran. Also irgendwann habe ich nicht mehr gewirkt. Das war dann schön. Ganz zum Schluss nochmal, aber das war so ein Spezialfall. Das war so ein Typ, der hat sich ständig eingerieben mit seiner Scheiße. Und ich weiß nicht wieso, aber er hat es halt gemacht. Und den musste man mehrfach am Tag komplett von oben bis unten und Bett neu beziehen. Also der hat die Hälfte vom Wäschewagen verbraucht immer.
Mhm.
Ich finde es auf jeden Fall sehr lustig, dass wir jetzt das gleiche Vokabular benutzen können. Weil
stimmt,
wir am selben...
Ja, stimmt.
So Wäschewagen, Schmutzraum.
Bettenwagen.
Ja, genau.
Wäschesack.
Die Orangen in die Roten und so.
Genau.
Also krasse, krasse Erfahrungskrankheit. Ich habe da auch meinen ersten Toten gesehen.
Und, wie war's?
Das war...
Fandst du auch, dass man sieht, dass er tot ist?
Ich weiß, also das war, man darf ja keinen Besuch haben in der Zeit und wenn doch einer da war, war es eigentlich ja ernst, aber oder halt, man wusste nie, man denkt immer, die Leute, die da sind, sind Personal.
Mhm.
Weil es sind ja auch diese, weißt du, die das Essen abfragen und die irgendwie da was Elektrik machen oder die Putzfrauen.
Mhm.
So, man kann es gar nicht auseinanderhalten, wer da jetzt gerade was zu tun hat. Und dann war so eine Frau, die stand da vor dem Zimmer, hat gewartet, ich so, hallo, guten Tag. Also wirklich so, na, wie geht's? Und sie so, geht so. Und ich so, ja, okay, ja, worauf warten Sie? Ich warte hier einfach nur. Und ich so, okay. Und dann, sie stand da vor dem Zimmer und dachte, ich gehe mal rein in das Zimmer und guck mal. Da gehe ich rein, da stand da schon ein Arzt und so alles. Und der Mann war tot. Oh. Und ich dachte so, oh, ich glaube, die wartet auf.
Und wie geht's so? Ja,
das war so unpassend. Aber konnte ich ja nicht wissen. Hat ja jetzt kein Schild gehabt, wie mit mein Mann ist tot.
Und das, ja, ja.
Diese aber da, dann lag er da drin, der tote Mensch, und ich habe das jetzt gar nicht gecheckt. Und dann dachte ich, also ich weiß, ich habe in dem Moment nämlich drüber nachgedacht, sehe ich jetzt, dass der wirklich tot ist? Weil ich habe ja seitdem jetzt schon einige Leichen gesehen, wirklich einige. Ich habe auch im Rettungsdienst dann Leichen dann richtig angefasst und wieder aufs Bett und dann Leichenflecken angefasst und die Kieferstarre geprüft und nochmal ein EKG geschrieben.
Ah, müsst ihr das machen oder wie?
Nulllinie schreiben, sollte man machen, ja. Okay. Oh, die habe ich sogar da. Ich habe meine erste Nulllinie da. Natürlich, alle Patientendaten geschwärzt. Das ist immer ganz wichtig. Ich darf ja die Protokolle und so ausdrucken.
Ja, für und dann, dich oder
genau,
wie?
Genau, dass ich einen Bericht drüber schreiben kann. Muss dann aber alle patientenbezogenen Daten
wegreißen,
wegschwärzen. Und dass sich da niemand irgendwie was machen kann. Der Kardinalsfehler Nummer 1 bei irgendwelchen Berichten. Ich zeig dir das mal hier. Ich
reiche dir das. Durch die Schleuse, Moment. Ja. Durch die Infektionsschleuse. Ja.
Genau, das ist das EKG einer toten Patientin, die aller Wahrscheinlichkeit nach an Corona gestorben ist. Die ist nachts erstickt.
An oder mit? Scherz.
Also, das dachte ich mir übrigens, als ich vor dieser Leiche stand. Also, das war ohnehin für mich eine emotional krasse Situation. Und ich dachte mir dann so, boah, krass, also weil die Familie war ja da und das war alles in Tohuwabohu dann natürlich, ja. Und dies tat mir natürlich leid auch irgendwie im Moment, weil ich mir natürlich dachte, boah, krass, die ist jetzt hier nachts gestorben und so. Schon irgendwie auch plötzlich, ja. Und jetzt soll ich denken, ja, die war ja schon krank oder so, ja, dann ist ja okay oder dann ist es nicht so schlimm oder irgendwie, ach, das kam mir alles ganz ridiculous vor in dem Moment. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen.
Ja, du bist halt in dem Moment, würde ich mal sagen, im Unterschied zu allen, die viel drüber labern und bla bla,
ja, genau,
bist du vor Ort und kriegst es in real life, sag ich mal, mit, was es eben heißt, ja. Also von daher finde ich immer lustig, wenn manche Leute sich so ein Urteil erlauben aus der Ferne. Mhm. Also klar, muss man ja, ist ja jetzt nicht jeder nah dran, aber ich finde dann schon aussagekräftiger, was die Leute vor Ort sagen, also die halt live.
Ja. Ich finde, es sollte mal mit den Leuten, die so auf diese Corona-Demos gehen, einfach mal erst die Runde machen und wenn die dann immer noch demonstrieren wollen, okay. Aber
so geht's mir auch. Ich also bei den Impfgegnern, wobei das ist, oder Impfsachen, das ist ja auch so ein Thema, man will es ja gar nicht vertiefen, aber
bitte nicht. Ich muss schon so viel mit so Leuten reden.
Aber wo ich denke, hey, ich kann es nicht verstehen. Ich habe schon mehr Patienten in meiner 20-jährigen Erfahrung erlebt, die durch eine Erkrankung, gegen den man hätte impfen können, verstorben sind, als dass ich jemals einen hatte, der einen Impfschaden hatte. Das hatte ich zum Beispiel noch nie.
Die Verschwörungstheoretiker würden dir jetzt natürlich entgegenhalten, das weißt du ja gar nicht, was alles Impfschäden sind, weil die tauchen ja so viel später auf, darüber gibt es keine Statistiken. Maikes Gesichtsausdruck war gerade der eines auslaufenden Sandsackes.
Es ist ja...
Ja, aber weg von dem Thema. Genau. Ich bin sowieso... Also mir steht es bis hierhin.
Ja, mir auch.
Wenn jemand jetzt anfängt, ich kann mir das nicht anhören.
Ja, geht mir auch so.
Aber es war auf jeden Fall eine richtig krasse Erfahrung mit den Leichen und so. und auch interessant, bis zu dem Zeitpunkt, wo mal jemand gestorben ist, den ich vorher auch gekannt habe.
Also,
das war
den du gekannt Patient hast als Patient.
Den ich gepflegt habe. Also, und das war wirklich krass. Da war ein Patient, den habe ich wirklich wochenlang gepflegt. Und weißt du was übrigens, was man da sieht auf dem EKG? Weil da sind ja noch so Striche drauf. Und eigentlich ist die ja tot.
Welche Striche? Diese Querstriche?
Diese vertikalen.
Sind wahrscheinlich diese, sollte ja eigentlich, es gibt ja immer diese QRS-Kurve und dann.
Ja, genau. Aber das gibt's ja nicht, da gibt's ja nur ganz gerade Striche.
Ja.
Und das ist ein Herzschrittmacher.
Ah!
Der quasi noch.
Okay.
Ja, ein bisschen nacharbeiten.
Ist der da nicht angesprungen? Also
doch, der war ja die ganze Zeit an, aber das war ja in dem Fall gar nicht das Problem der Patientin. Die ist ja einfach erstickt, weißt du? Da kann ja so viel funken, wie er will.
Ich
nehme es mal wieder durch die Schleuse entgegen. Ja, wo war ich denn gerade? Ich wollte gerade irgendwas erzählen zu Leichen. Ja, genau.
Dass du den kanntest?
Den habe ich gepflegt lange.
Oder gepflegt, ja.
Und das war irgendwie ganz krass, weil der kam von der, ich weiß noch genau, wie der aussieht auch. Mhm. Der kam von der Intensivstation und hat dann richtig lange sich richtig wieder aufgebaut und der war auch älter. Und dann, ich weiß noch, der ist dann irgendwann nochmal wieder aufgestanden mit dem Physiotherapeut. Mhm. Und ich fand es dann sofort, ich war so begeistert und so, boah, krass, der steht wieder auf und Mensch, ja, der kann ja vielleicht bald gehen und so, ja. Und also
dachtest du in einem jugendlichen Leichtsinn.
Dachte ich, ja. Und das war krass, weil wir sind mit ihm ein paar Schritte gegangen und der war auch so voll, so, weißt du, hat Spaß gemacht eben und dann ist der so voll kollabiert, weil er halt lange nicht aufgestanden ist und dann Kreislauf komplett zusammengesackt. Und dann habe ich ihn schnell geschnappt und zurück ins Bett gehievt. Schocklagerung und so, das war so ein bisschen actionmäßig, aber es ging. Und dann kam er wieder zu sich und irgendwann dann so nach ein paar Tagen, ich weiß noch, da hat er mich gefragt, ich hätte gerne Kiwi zu essen. Und ich so, ich habe leider nur das Essen hier. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich eine Kiwi auftreiben soll. Aber ich will eine Kiwi zum Essen. Und dann dachte ich mir nur, ach, jetzt nerv mich doch nicht mit der Kiwi. Hast du Banane, Apfel, lecker Joghurt, alles, was du willst, darfst du wieder sogar wieder fest essen. Und dann am nächsten Tag schoben zwei Pflegekräfte so ein leeres Bett durch den Gang und ich laufe so mit denen mit. Und da wollte ich schon so aus Scherz fragen, Mensch, warum schiebt ihr hier zu zweit ein leeres Bett durch den Gang? Und dann habe ich gesehen, oh, das sieht ja lustig, das sieht ja so aus, als würde einer drunter liegen, so ganz dünn. Und dann wollte ich schon auch sagen, Mensch, schiebt ihr eine Leiche über den Flur oder was? Ja, aber ich habe es dann Gott sei Dank nicht gesagt, weil mir dann aufgefallen ist, scheiße, da liegt tatsächlich einer drunter. Der war nur so dünn, dass du das ja kaum gesehen hast, irgendwie so.
Da hast du ihm seine letzte Kiwi verwehrt.
Genau, Timo. Und dann dachte ich, ich habe echt lange über diese Kiwi nachgedacht. Ich habe echt gedacht, hätte ich nicht doch irgendwo eine Kiwi auftreiben können. Also ich wüsste jetzt bis jetzt nicht wo.
Nee, aber.
Weil zumal ja die ganze Kantinen-Essen-Situation zu der Zeit da ganz schwierig ist. Ja. Aber, also wegen Corona. Aber, also ich weiß nicht, irgendwie, da passiert dann was, ne? Ja. Man denkt dann schon so, boah, krass, sehr bedeutsam gewesen auf einmal, so dieses letzte Mal aufstehen auch und.
Ja, man kriegt, glaube ich, schon nochmal so einen anderen Blick fürs Leben oder für, ja.
Und ich finde es auch krass, dann kommen immer so Gedanken so, oh, jetzt, also, das klingt total böse, ich möchte es auch erst den Gedanken mal zu Ende führen, bevor ihr gleich urteilt, liebe Zuschauer, Zuhörer. Aber so dieses. Oh, jetzt habe ich den so viel gewaschen und so viel gerasiert und gepflegt und jetzt stirbt er einfach. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber das ist so, auf der einen Seite ist man unglaublich froh, dem Menschen noch was Gutes getan zu haben und den schön in sein Lebensabend begleiten zu können, weißt du, und der war ja total dankbar, wenn ich ihn rasiert habe, so, und hat dann so, ich fühle sie mal, ist das gut, und der, oh, genau so, super. Und das war ja natürlich schön, ja, aber, und dann gleichzeitig denkt man sich so, oh Mann, ich habe so viel Arbeit in den reingesteckt und jetzt geht der einfach. Weißt du, irgendwie, so, der hat jetzt zu leben und zu bleiben irgendwie so, ja?
Sehr egoistisch gedacht, Timo.
Ja, gell, irgendwie.
Naja, also ich glaube, der Unterschied natürlich ist schon zu Rettungsdings da, was du machst und Pflege ist, dass wir ja natürlich, ein Teil unserer Aufgabe ist ja tatsächlich, den Übergang zu gestalten von Leben zu Tod und Sterbende zu begleiten. Das lernt man ja auch. Mhm. Und ihr müsst ja eigentlich, eure Aufgabe ist es ja, erstmal zu retten.
Ja, also Hauptsache der Patient kommt Leben im Krankenhaus
sozusagen an. Genau, was dann passiert, ist ja dann nicht mehr euer Thema.
Genau.
Und bei uns, vor allem als Schwester, und das vergisst man vielleicht auch manchmal, denkt man, ja, die Schwester muss immer so viel Medizinisches wissen, aber auch halt ein großer Aspekt von uns ist halt auch Pflege schwer kranker Leute, die dann auch sterben. Also wir sind da auch geschult.
Ja, wir haben auch ein paar da gehabt, die waren so Palliativ-Experten und das war auch ganz krass, da mal mit denen so ein bisschen durch die Gänge zu streichen.
Ja, und das ist auch gut, weil natürlich die Ärzte schon oft nochmal einen anderen Blickwinkel haben, die wollen auch alle retten, aber irgendwann ist einfach auch mal gut. Also irgendwann muss man auch mal einen Mensch in Ruhe lassen und nicht nochmal eine Darmspiegelung, weil er Darmblutung hat und das hat nachher überhaupt keine Konsequenz, ja, weil operieren tust du den nicht mehr, du musst den nur unnötig lagen, sag ich mal. Und dann ist es schon ganz gut, wenn auch so eine gestandene Schwester hinsteht und sagt, nein.
Ja, nicht, das ist auch ja die Sache mit Reanimationen so ein bisschen. Wann macht man das noch und wann nicht? da war auch oft immer im Krankenhaus Situation, wo es dann hieß, ja, wenn hier was passiert, nicht reanimieren. Das wollen die nicht. Ja. Mhm. Das war dann auch gut zu wissen so, dass ich weiß, wenn ich jetzt da reinkomme und der atmet nicht, dass ich jetzt nicht Panik werde und Notknopf und die Runde reißt da und pam, voll anfangen auf der rumzuhämmern, so, sondern dass man dann sagen kann, oh, okay, gut, jetzt ist es vorbei.
Das fand ich auch gut. Also das wurde ja dann auch, ich weiß gar nicht, ob es das schon immer gab, aber ich erinnere mich an eine Zeit, wo es dann plötzlich da war, dass halt du explizit mit den Angehörigen abgeklärt hast, im Sterbefall darf er sterben oder müssen wir reanimieren, weil du musst ja eigentlich reanimieren. Mhm. Und deswegen hatte man, wenn man wusste, es macht ja gar keinen Sinn mehr zu reanimieren, weil er jetzt einfach stirbt, dann stand halt in der Kurve keine Reanimation, aber das musste natürlich abgeklärt sein von den, mit den Angehörigen.
Also ich hatte ja eine Reanimation bis jetzt, das war dann in der Rettungsdienstzeit. Ich habe dir ja schon ausführlich davon erzählt. Ich kann hier leider nicht ausführlich darüber erzählen, einfach aus verschiedensten Gründen. Es war, was ich aber sagen kann, das war auch eine ältere Patientin, aber jetzt auch nicht mega, mega alt, aber schon so alt, dass man... Also ich weiß, irgendwo in den Leitlinien...
Ja, zwischen 60 und 70, zwischen 70 und 80.
Ja, zwischen 70, 80 und 90 irgendwo. Also es war Ende 70, war die Patientin und es war halt schon... Also ich habe hier zum Beispiel so einen... Heftchen, das sind die Handlungsempfehlungen für Baden-Württemberg, für Notfallsanitäter, wo quasi so steht... was man machen kann, was man machen soll, in welcher Situation, dass man so eine Richtschnur hat, wo man sich...
Oh ja, das will ich auch mal gleich sehen.
Woran man sich halten soll, wenn was passiert. Also für alle möglichen Probleme. Und da gibt es zum Beispiel irgendwo, ich weiß nicht mehr, gibt es irgendwo... was vielleicht doch nicht hier. Es gibt irgendwo einen Zusatz, wann man so eine elektronische...
Okay.
Reanimationshilfe, wie das bei unserer Reanimation auch war, die haben wir dann angebracht an der Dame, nachdem ich reanimiert hatte und haben sie so mit transportieren können. Ja, und da steht nämlich zum Beispiel, nur soll nur angewendet werden
ab einer
realistischen Erfolgschance und ab Alter unter 80 oder so stand da. Ja.
Ja, weil du nachher ja mehr kaputt machen würdest.
Vielleicht,
Also ich meine...
Also... Und die Frau war 79, und das war halt schon so das letzte Jahr noch, wo man, also man muss vielleicht gleich vorneweg sagen, diese Reanimation, die ist nicht erfolgreich verlaufen. Ja, die Frau ist leider gestorben. Und ich weiß noch, dass es natürlich, wenn so Leute, die daheim eigenständig leben, und die du so in ihrem gewohnten Umfeld umtriffst und denen geht's schlecht, weißt du, so da würde ich niemals sofort auf die Idee kommen, so, okay, da machen wir natürlich nichts mehr, so, ja. Sondern ich würde immer, also zumindest jetzt, ich rede jetzt natürlich, mein blauäugiges Greenhorn, ich würde natürlich immer so, oh Gott, scheiße, schnell, wir müssen jetzt loslegen. Und ich weiß noch, dass es gar nicht so klar dann auch ist. Und das ist, glaube ich, eine schwierige Situation auch oft dann. Du musst dann schnell ad hoc entscheiden. Ja. Und dann gibt es Kollegen, die dann eher dazu neigen zu sagen, okay, Leute, vielleicht halten wir uns jetzt doch ein bisschen zurück. Ja. Und dann andere, die sagen, hallo, die geht noch hier so wasch. Und das ist schwierig. Du musst dann einen Weg finden, da im Team zu kommunizieren. Und ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass es nicht so einfach ist immer.
Nee, ist es auch nicht. Und da wirst du, glaube ich, auch noch öfter an so Situationen kommen, wo du vielleicht danach denkst, oh Mann, das war jetzt irgendwie
unwürdig,
scheiße,
ne?
Und es war jetzt unwürdig. Also leider, aber das lässt sich vielleicht auch nicht vermeiden, passieren halt auch unwürdige Sachen in solchen Dingen. Also ich weiß nicht, wie viele unwürdige Sachen ich erlebt habe im Krankenhaus. Ja,
deine Leichengeschichte.
Von den Leichengeschichten bis... kollabierte Patienten in der Waschecke, die so dick waren, dass man sie an dem Fuß rausziehen musste, wie so ein geschlachtetes Schwein, ja, also so.
Ja.
Du kannst manchmal ist es unwürdig, weil du dich selber schützen musst, weil was soll ich denn machen? Ich muss ja auch dann auch auf mich achten, ja, ich kann nicht, gerade in puncto Rückenschutz, ja, ich kann nicht immer jeden Patienten auffangen.
Ja.
Also ich muss auch angenommen einer steht auf, obwohl er genau weiß, er soll nicht aufstehen, wie auch immer es passiert, er steht auf, du bist im Zimmer, der ist total fett, Entschuldigung, der ist adipös, ja. er rutscht dir aus den Händen, du kannst ihn nicht mehr halten, du musst ihn einfach plotzen lassen, ja. Es geht manchmal nicht und dann fallen die dann auch so unwürdig hin oder was. Also es ist schon, und das sind ja noch die schönen Geschichten, ja.
Oh Gott.
Also damit, das ist schon auch manchmal heftig so.
Ja, ja, ja. Und das ist am Anfang ganz merkwürdig.
Ja.
Weil auch so in der Schule und so in diesen Szenarien ist ja auch richtig, da ist natürlich alles erstmal perfekt.
Ja.
Du kommst hin und du weißt doch, du gehst jetzt gleich ran und übst eine Reanimation und die Rollen sind klar verteilt und so ist es ja wohl nie so richtig, ja. Und das bedarf schon viel Übung, glaube ich. Und ich bin jetzt auch froh, dass ich jetzt noch ein paar Jahre habe, dass ich das wirklich eingetrichtert bekomme, um dann eine Kompetenz zusammen in der Situation zu erkennen, okay, krass, jetzt ist es soweit. Ja. Also zum Beispiel, ich erinnere mich, bei unserer Reanimation war gar nicht so klar, wann ist jetzt richtig der Punkt, da muss man los und wann spüre ich den Puls denn noch und wann nicht mehr. Und zumal wir auf dem EKG die ganze Zeit noch Sachen auch gesehen haben, also eine elektrische Aktivität, was einem ja manchmal so ein bisschen fehlleiten kann. Und da muss man erstmal.
Da gibt es ja auch richtige Ethikrat und Gesundheit.
Boah, danke.
Da gibt es ja ganz so spezielle Leute, die sich ja auch nur damit befassen, ja, wann und wie und was weiß ich. Also,
ja, voll gut, aber
ja,
auch.
Ja, super, ja, aber ich glaube, das machst du, das ist was, wenn du halt eine Weile schon da drin bist und es dann, du brauchst halt ein bisschen Erfahrung.
Ja. Ich weiß ja noch, auf jeden Fall, als Corona kam, war nämlich genau das die Frage. Und ich weiß noch, da gab es so einen Moment, da waren so Ärzte zusammen und haben halt richtig, jetzt soll unsere Ethikkommission endlich mal beschließen.
Ja, genau, Ethikkommission.
So, was wir denn jetzt machen, wenn hier die Dinger voll werden. Weil es gab auf jeden Fall eine Zeit im Krankenhaus, da war der Anstieg der Fälle schon so, dass man genau wusste, also wenn das jetzt nicht bedeutend langsamer wird, dann wird es halt irgendwann komplett voll sein.
Ja. Ja.
Und dann muss man sich irgendwie entscheiden, wen man halt nimmt und nicht. Also das war schon krass. So, da war schon so eine Bipperzeit da. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es jetzt ist, weil ich bin ja nicht rausgegangen dann so. Es wurde schon kurz besser dann, als diese harten Maßnahmen kamen. Aber es war so, dass man dann echt sich gesagt hat, so ja, die sollen jetzt mal so ein Schreiben rausgeben. Wen nehmen wir denn? Leute, wo wir glauben, die haben eine gute Überlebenschance oder eher jüngere Leute oder, weil es ist ja nicht immer dasselbe. Ja, ja. Oder Leute mit was ist mit Alkoholikern und so, weißt du, also wo du dich jetzt aber mal entscheiden musst und da mal was rausholen musst, wann ist was noch okay, wann ist was würdig und so. Boah, also ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich da bis jetzt keine Entscheidung treffen musste. Quasi das Privileg habe, diese Sachen jetzt zu lernen und zu erfahren, ohne da viel Verantwortung zu tragen.
Das ist sehr gut.
Ja.
Ich habe jetzt ein kleines Problem.
Ja, musst du aufs Klo.
Ja. Ich habe schon wieder so viel getrunken vorher und jetzt überlege ich gerade, wie wir das jetzt geschickt lösen können.
Ja, gehst jetzt hier aufs Klo und danach kannst du dir die Hände desinfizieren. Ich habe Sterilium da noch von vor Corona.
Von vor Corona, okay. Ja.
Und ich werde mich einfach von dir abwenden in der Zeit.
Okay, wir machen kurz.
Mach einfach mal kurz einen Break.
Ein Break.
Und dann geht's jetzt weiter gleich, ne? Bisschen ASMR, ja? Krabbenchips. Also, schön war's, die pinke Pause.
Schön, ja.
Jetzt hast du Krabbenchips mit Sterilium dran. Bisschen.
Ja.
Auch aber gut. Alles gut. Maike, ich muss dir von einem echt lustigen Einsatz erzählen.
Okay. Ich bin mal gespannt.
Also, es war um die Mittagszeit. Du musst dich ein bisschen vorlehnen, wenn du das jetzt isst. Also es war so um die Mittagszeit, ich weiß es nämlich noch, genau, es wird gleich relevant. Und wir haben, was war's? Sehr starke Rückenschmerzen. Patientin schreit vor Schmerzen, ja, und sind hingedüst mit dem Rettungswagen und dort angekommen, begrüßte uns, also es kam uns schon so ein bisschen suspekt vor, ja, also es klang jetzt nicht so dringlich, die Meldung. Aber halt trotzdem das mit dem Schreien und so irgendwie so, das war so ein bisschen so, okay, ist die vielleicht ein bisschen verrückt oder so?
Zu Hause oder Pflegeheim?
In einer Privatadresse.
Okay.
Und wir kamen dort an und eine junge Frau begrüßte uns schon an der Tür. Und als ich da so, weißt du, so mit meinem EKG und... Oh. Hilfe, das ist einfach aus mir rausgeflossen.
Das war der Timo.
Ja, Entschuldigung. Post. Als ich lief aus der Tür raus mit dem EKG und mit Rucksack, ja, und die Frau war so eine junge Frau, die gleich schon so, nee, das brauchen Sie nicht. Und ich dann so, okay, gut, dass sie das weiß. Also entweder waren wir schon öfters da irgendwie. Mhm. Und sie sagte, aber keine Ahnung. Das war, die stand in irgendeinem bekannten Verhältnis mit dieser Patientin auf jeden Fall. Also es war nicht die Patientin, sondern ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob die verwandt jetzt waren oder so. Keine Ahnung. Sind auf jeden Fall reingegangen in die Wohnung und dann saß die Frau, um die es ging, am Tisch und hat gegessen.
Oh.
Also stell dir vor, Rettungswagen steht vor der Tür und wir kommen halt rein mit unserem ganzen Zeug. Die Frau sitzt da sitzt da so gebeugt wie so ein kleiner Berg, ja, so an ihrer Pappbox, ja, wahrscheinlich von irgendeinem Zubringerdienst, ja, hatte doch schon ein gutes Alter erreicht, die Dame, und aß da. Und das war so, ja, guten Tag, der Rettungsdienst. Mahlzeit. Keine Reaktion. Und dann so, haben Sie Schmerzen? Die isst einfach weiter, guckt so langsam zu uns hoch, schmatzt weiter, hebt so den Finger. Nein. Okay. Ich dachte so, okay. Und dann war die Bekannte oder wer das war, die hat dann so gesagt, ja, die ist schon eingestellt, die hat bekannte Rückenschmerzen, die bekommt da auch so, weißt du, Schmerzpflaster. Ja. Und irgendwie, ich glaube, die Nachbarn haben euch gerufen, weil sie hat nach Hilfe gerufen oder um Schmerzen geschrien. Ja, vor Schmerz geschrien wohl.
Okay.
Aber dann haben wir sie nochmal gefragt, ja, hallo, wollen Sie mal aufhören zu essen kurz, ja? Und hätte ich gar nicht von beeindrucken lassen, sie hat einfach weiter gegessen. Oder, nee, sie hat keine Schmerzen. Warum haben Sie uns denn gerufen? Keine Reaktion, ja. Ich dann, also, es war schon so, weißt du, eine Kollege, der war natürlich dann schon am Anschlag und dachte sich so, ja, wir verschwinden hier ganz schnell wieder. Ganz offensichtlich braucht uns hier niemand oder will uns ja auch gar niemand hier. Ja. Und ich dann auch so gesagt, ja, wir können ja mal, wenn sie Rückenschmerzen hat oder so, können wir ja trotzdem mal ein EKG machen.
Okay.
Weil vielleicht hat sie ja doch noch Schmerzen.
Okay.
Und dann könnte das ja ein Schlaganfall, also halt typisch Praktikant, so. Ich habe aber in der Schule gehört, Rückenschmerzen kann auch
Herzen. Ich will aber, und jetzt machen wir doch ein EKG.
Genau. Und dann, weißt du, ich hatte es ja auch mitgetragen und dann dachte ich, komm, wir kleben das mal dran. Ja, und du weißt ja, 6-Kanal-EKG, 4 Elektroden. Ich weiß nicht, ob du das im Krankenhaus auch gemacht hast.
Aber wir mussten nicht so, eigentlich keine EKGs kleben auf der Intensiv, aber diese 3 Dinger. Nee, stimmt gar nicht. Da mussten wir, aber ich weiß es nicht mehr so genau.
Ja, ihr habt 3, weil ihr habt ja die Erdung irgendwie so drin.
Ja, und aber wir mussten manchmal auf der Intensivstation ein richtiges Schreiben.
Ein 12-Kanal?
Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht das genau. Das wo halt
das
auch
mit den vielen, mit
genau,
den Brust.
Genau, wo du so ja, und eine Fahne steht auf einer grünen Wiese. Irgendwie habe ich mir das da so gemerkt. Weißt du, so, da gibt es so, haben ja so Farben.
Ich merke mir das immer mit, also rot-grün, rot-gelb-grün, so wie die Ampel. Und dann braun sollte der Kuchen werden, schwarz ist er geworden und lila war ich wütend.
Ja, irgendwie so.
Ja, genau. So, und so klebt man das ja dann auf die Brustwandableitung. Genau. Und ich wollte das halt bei der Patientin auch machen. Aber halt die kleine Version, wo man halt gleich mal sehen kann, ist da jetzt akut was krasses jetzt. Kann
ist
man
die
da
kleine
schon was
Version,
sehen.
Meinst du damit die 3?
Extremitätenableitung. Das heißt also, so üblich, so am Anfang, also proximal am Arm, an den beiden Oberarmen und halt hier die grüne so proximal am Oberschenkel und die schwarze ist ja eigentlich egal, wo die hinkommt und die macht man halt üblicherweise rechts an den Bauch. Und dann habe ich halt so angefangen, so an die Patientin ranzugehen und das Top wegzuheben und halt so.
Hat sie bestimmt nach dir geschlagen, oder?
Nee. Die hat einfach weitergegessen währenddessen. Die hat das überhaupt nicht interessiert. Okay. Und ich klebe da so die Elektrode hin und dann hier die andere Elektrode. Und dann ich so, also ich müsste jetzt mal an ihren Bauch, ja, und na, machen Sie nur irgendwie. Weitergegessen, immer noch ihr Schnitzel oder was. Das war einfach. Ich dachte so, okay, wie kann einen das so nicht jucken irgendwie? Ich meine, die hat uns doch gerufen und die haben sie keine Schmerzen, haben wir immer wieder gefragt. Und dann hebe ich dir so am Esstisch, weißt du, so das T-Shirt hoch und sehe so, dass die bis über die Brust so eine krasse Hose anhat. Und dann hat die gesagt, das ist mein Korsett.
Ja, okay.
Ich so, okay, ja, vielleicht trägt sie das Korsett ja wegen den Rückenschmerzen. Ja. Oder Aber das sah echt nach so einem kosmetischen Korsett aus irgendwie, weißt du? Also,
du meinst so, sich eine Wespentaille schnüren wollte
vielleicht,
damit.
Vielleicht hat sie ja die Rückenschmerzen wegen dem Korsett. Also ich wusste es nicht. Ja. Es war auch schwer, mit ihr zu kommunizieren. Auf jeden Fall, ich habe dann gemerkt, so, ja, okay, und das ging über in so einen Rock. Ja, okay. Das Korsett. Und ich konnte gar nicht dran an den Bauch. Und dann dachte ich mir, aber okay, Extremitätenableitung kannst du ja auch am Knöchel kleben, weißt du? Kannst ja wirklich das so an die Handgelenke, kannst du auch distal machen. Geht auch. Dann dachte ich, okay, ummachen, dann alles distal. Und ich dann so, ich müsste mal kurz was an ihr an Knöchel kleben. Und die aß weiter.
Ich wollte sagen, sie aß wahrscheinlich
ich
weiter.
Ich kletter unter den Tisch. Mein Hintern guckt so unterm Tisch raus. Ich krabbel drunter und gehe so an die Knöchel der Patientin.
Was hat dein Praxisanleiter? Der stand wahrscheinlich da und dachte, okay.
Der hat es einfach mit Amüsement betrachtet. Und auch die Angehörige hat wahrscheinlich komisch geguckt. Ich habe es nachher auch aufgezeichnet, dass ich, wie es ausgesehen hat. Wieder sowas, was man auf unseren Instagram-Kanal eigentlich posten könnte, den wir immer noch nicht haben.
Den aber, wir noch nicht haben, aber...
Erste Geschichte. Jedenfalls, ich bin da unten und ich scheiße, die hat eine Strumpfhose an. Da kann ich das nicht. Und in meinem... Also ich habe dann auch... Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wie das gerade kommt.
Hast du aufgerissen da die Strumpfhose?
Nee, das hätte ich vielleicht machen sollen. Ja, weil ich meine, wenn man uns schon ruft, weißt du, und dann... ich hätte das vielleicht aufreißen sollen, aber ich dachte, in meiner Vorstellung endete die vielleicht so über dem Knie oder so, ja. Also ich fuhr ich mit meinen Beinen an den Beinen so nach oben und hab nach dem Ende der Strumpfhose gesucht, um da irgendwo diese scheiß Elektrode festzukleben.
Und die Frau aß wahrscheinlich
die
weiter.
Einfach weiter gegessen, weißt du. Ich kam ja, ich kam direkt aus dem Krankenhaus. Ich habe die ganze Zeit Leute gewaschen. Ich hatte sowieso keine Hemmungen mehr. Ja, und irgendwann, als ich echt so am Intimbereich war, so ganz weit und mit meinem Kopf unter dem Rock. Da dachte ich, nee. Also ich habe kein Ende gefunden von der Strumpfhose.
Ja, natürlich nicht. Wo ist das Ende der Strumpfhose? Ja,
in der wahrscheinlich Gürtellinie.
Hose ja, oder halt. Meistens weiter oben noch bei so alten Leuten. Ja,
und da war ja auch, überlappt hat halt das Korsett. Also es war nicht möglich, es sei denn, ich hätte da ihr Eigentum beschädigt. Und ich bin auf jeden Fall dann relativ zügig wieder vorgekrochen und dachte mir so, ich habe natürlich auch Signale nach oben gegeben. Also der muss da vor dem Tisch gestanden haben, hat nur noch meinen Hintern gesehen, wie ich da unter dem Patientenrock verschwinde. Und wie ich so, also hier ist die Strumpfhose, ich suche mal weiter oben. Ich kriege hier nichts.
Schlapp.
Und dann bin ich irgendwann wieder hochgekrabbelt, war so leicht peinlich berührt dafür so, ich kriege das jetzt nicht hin. Und er hat mir dann schon so zugenickt, so, ich glaube, wir können es lassen, die hat gar keine Schmerzen. Und haben mir dann quasi mit einem guten Willen da gelassen. So, sie kann sich ja mal an ihren Hausarzt wenden, ob der sie halt neu einstellt oder so. Aber das ist ja jetzt nichts Neues, was sie da hat oder nichts Gesundheitsschädliches. Sie hat halt einfach wahrscheinlich war sie halt einfach einsam. Ja, und wollte halt, und da kam ja dann auch schon Besuch und so. Die hat ja gar nicht mit uns interagiert. Jedenfalls sind wir dann wieder gefahren und blieb zurück mit einer wunderschönen Erinnerung an diesen peinlichen Einsatz. Ich habe da nur noch mal gehört, dass eine Klassenkameradin von mir noch zu dieser Patientin auch am selben Tag noch hinalarmiert wurde. Wieder diesmal mit Notarzt, mit der Meldung, Patientin steht im Garten und schreit.
Ja, aber wer hat denn den Notarzt? Hat sie selbst angerufen oder die Nachbarn?
Und dann wurden die aber wieder abbestellt, weil wahrscheinlich wieder diese Bekannte kam und dann mit Winke, Winke und mit viel Behutsamkeit dann gesagt hat, ja, der geht's gar nicht so schlecht und so, ich kümmere mich um die und bitte nicht nochmal den Notruf rufen. Ach, krass.
Ja, das ist so, ja.
Auch diese Geschichte wollte ich einfach mal zum Besten geben.
Sehr lustig. Also die Vorstellung, wie du unter der Dame ihren Rock das Ende der Strumpfhose gesucht hast.
Ach, ja. Also, ich habe so, wir kamen auch,
ich hatte auch noch eine Korsettgeschichte zu erzählen.
Oh ja, erzähl mal.
Also, ich hatte ja auch einen Außeneinsatz in der Psychiatrie in Hirsau.
Oh.
Ist auch spannend. Und da war ich auf einer akut offenen, also nicht geschlossenen.
Ja.
Und da hatten wir auch so eine sehr adipöse Frau.
Ja.
Die hat auch, aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht, ein Korsett getragen. Die musste, wenn die geduscht hat, musste man immer praktisch kontrollieren, ob sie sich auch überall gewaschen hat. Das hieß, der Auftrag war, wenn sie in der Dusche ist, musste sie dann klingeln. Dann ja. kam irgendeine Schwester halt rein und kontrollierte sozusagen die Fettfalten, von der Brust bis zum Unterkörper war die halt mehrfach überlappt. Der Speck.
Ach, da war ich auch schon drin.
Genau.
In so einer Höhle.
Genau, und in diesen Höhlen, ja, musstest du halt immer gucken, ob die da auch gewaschen haben, weil sonst bildet sich da ja so Schmodder.
Da musst du immer so eine Creme reinreiben, gell?
Oh, genau. Und dann musstest du auch teilweise so Kompressen in diese Falten oder Creme und dann musste die halt ihr Korsett anziehen. Und ich habe bis heute diesen Geruch von dieser Frau und von diesen Falten in der Nase. Also
da gibt's
leider ist das Geruchsgedächtnis nicht löschbar.
Ich habe so oft, war ich abends in meinem Bett geduscht
du hast doch gerochen.
Und hab's noch gerochen und da dachte ich echt, scheiße, ich rieche immer noch nach Krankenhaus.
Also jetzt zur Verteidigung der Krankenschwester, es gibt auch sehr viel andere Dinge, die wir tun müssen. Ja, auch viel medizinische Sachen, aber diese Sachen sind halt leider auch ein Teil davon.
Ich habe das Gefühl, das ist aber sehr wenig geworden tatsächlich.
Was?
Oder irgendwie, oder? Also,
was ist
wenig geworden? Es gab dazu irgendwie eine Schwester, die hat halt immer Blut abgenommen und so. Und alle anderen sollten es ja irgendwie nicht machen. Und viel, was die medizinisch gemacht haben, war halt tatsächlich dieses Medikamente richten nach Plan und dann halt verteilen.
Ja, ja, das ist auch wieder, wenn du zum Beispiel auf einer anderen Station bist, dann machst du viel mehr Verbände oder Infusionsprogramme oder Sonden legen oder solche Sachen. Also das kommt ein bisschen drauf an, wo du bist.
Ja.
Also du musst ja auch Patienten aufnehmen, Entlassungen. Also du. Aber ein Teil ist halt dieser Scheißjob.
Ich durfte dann auch immer Abstriche machen dann irgendwann.
Achso, den Anfangsabstrich.
Ja, und da kam auch irgendwann mal so ein echt junger Typ zu uns. Der gab echt rein, ich so, hallo, ich bin der Timo, ah, hallo, ja, ne, und dann haben sie sich eingerichtet, ja, wollen sie was zu trinken, okay, ja, gut, so, bitte ziehen sie sich einmal die Hose aus.
Hast du nicht gesagt, ich mache jetzt einen Abstrich?
Weil, ich habe gesagt, ich muss jetzt einen Abstrich machen, also ich habe gesagt, bitte ziehen sie sich mal die Hose aus, ich muss einen Abstrich machen, und der hat mich angeguckt. Der wusste
gar nicht, wo willst du jetzt einen Abstrich machen wahrscheinlich und was?
Und ich habe ihm nur so, weißt du, diese Pinzette. Ich brauch kurz das Klopapier wieder zum Naseputzen. Oh, die Pollen oder die Gräser, was auch immer. Oh, das hat mich gerade so in der Nase gejuckt.
So.
Also heute auch. Ey, Notcast ist immer so geräuschintensiv. Rülpsen, hochziehen, kauen.
Ja.
Wo war ich gerade? Ah ja, genau. Ja. Also jetzt hier? Und ich so, wir können auch woanders hingehen, aber eigentlich geht's ganz kurz und ich müsste da aber ein paar Zentimeter rein. Okay, und dann gleich sich rumgedreht, die Hose runter und ich dann so, echt. Einfach bei einem Mann, der einfach nicht so viel älter war wie ich, so mit zwei Fingern, weißt du, so schön aufspreizen und dann mit diesem Watte-Ding so.
Oder vorher schon in der Nase. Ist es noch
Schwupps,
so, dass du erst in der Nase?
Ja, genau, erst in der Nase.
Erst Mund und Nase und dann mit dem gleichen.
Genau, also erst in den Mund, so. Dann in die Nase und mit dem dann auch.
In den After.
Ja. Tja.
Ja, ich kenne das auch. Also auch OP-Vorbereitung zum Beispiel, junge Patienten, zum Beispiel Leistenbruch oder so, wo du dann praktisch im Intimbereich die Haare entfernen musst, ist das auch leicht unangenehm manchmal.
Ja.
Da habe ich auch schon so das ein oder andere Unangenehme. Du musst halt professionell wirken in dem Moment oder halt. Schlimm ist das natürlich auf gar keinen Fall zeigen, dass es dir jetzt auch unangenehm ist.
Ja, oh, das ging manchmal gar nicht.
Aber das ist auch so eine Sache, das lernt man ja auch irgendwann bisher.
Ja, also mir ist auch klar, das ist denen dann natürlich unangenehm.
Ja.
Aber, weißt du, so einem 45-Jährigen, dem du gerade den Eichelkäse wegmachen musst, also da kann ich ja auch nicht mich mehr zurückhalten. Da war ich echt so, oh Gott, weißt du, als ob der das nicht selber sauber machen kann. Also der war auch mobil und so, aber man musste dem halt, da hat die Schwester nämlich schon immer gesagt, da musst du bitte gucken, ob der sich auch richtig wäscht.
Okay.
Und das war dem dann so, ah, wenn ich heimkomme, wasche ich mich wieder. Hat sich die ganze Zeit versucht zu rechtfertigen und das war halt einfach, das kann man dann gar nicht verstecken unbedingt, dass das jetzt so eklig ist.
Ja, aber doch, ich glaube, das ist was, das kannst du irgendwann.
Also, muss, ja.
Also
das ja, also ist, ich, ja. Mir fiel es schwer oft. Ja. Ich habe auch das Gefühl, mein Horizont, was Stuhlgang angeht,
hat sich erweitert.
Ja. Der war vorher einfach begrenzt.
Also, auf was war er denn begrenzt und auf wie hat er sich erweitert?
Also er hat sich erweitert, zum Beispiel auf stahlgrauen Stuhl.
Oh.
Das war ja noch nie.
So entfärbter Stuhl.
So, ja, der war einfach wie Metall. Und ich guck das an, ich war so fasziniert davon. Ich stand echt kurz so ein paar Sekunden da und hab's einfach nur angeguckt. Ich hatte es direkt in meiner Hand. Also in dieser Schüssel, bevor ich es dann in die ewigen Abgründe der scheiße Dampfwaschmaschine reingestopft habe, dachte ich echt, boah, krass. Oder Stuhlgang, der 1:1 aussah wie Bratensoße.
Ja, ja.
Und es gab an dem Tag auch Bratensoße in der Cafeteria. Also es macht keinen Witz, ich habe wirklich direkt danach runter Bratensoße gegessen. Oder wie Maggi, so kleine Treppchen, nur so.
Es war auch für mich irgendwann ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr, ich kann gerade nicht mehr auf einer normalen Station arbeiten, weil ich ständig diese ganzen Körpergerüche und Ausscheidungen, ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen.
Ja.
Ich konnte irgendwie nicht mehr.
Auch so Teerstuhl und so blutiger Stuhl. Ach.
Ja.
Das ist schon, also da dachte ich schon, boah, also das für immer, nee.
Weißt du, und dann, deswegen arbeite ich ja auch nicht mehr, kriegst du dieses schmale Gehalt, ja, und wirst noch angespuckt oder was weiß ich. Also du musst ja schon, du bist ja wirklich schon sehr nah dran an allem Möglichen, ja, und du musst dir schon auch viel gefallen lassen, oder besser gesagt, du musst halt viel aushalten. Und das finde ich manchmal schon krass, wie wenig das auch honoriert wird.
Ja.
Naja.
Aber,
ja, jetzt haben wir uns ja aber auch mal ordentlich ausgelassen über. Also, wir dürfen wahrscheinlich auch nicht jedes Mal so ins Detail gehen, sonst will es keiner mehr hören.
Nee, ohne Witz.
Ja. Oder vielleicht gerade deswegen will man es dann hören.
Ja, ich weiß auch nicht. Es würde ja von vielen. Die Rückmeldungen, die von Notcast kommen, sind meistens halt, man hat viel gelacht.
Und das so ist ja auch der Sinn, auch, oder? Es also hat ja keinen tieferen Sinn.
Es vergeht ja kaum ein Tag irgendwo in diesen Berufsgruppen, wo man nicht auch echt mal herzlich lacht.
Das
oder
ist ja so.
Irgendwas Absurdes erlebt.
Also der Humor von Ärzten, Schwestern, Sanitätern, der ist ja nochmal ein ganz anderer, ja? Also,
ja, klar. Du siehst, also es verschiebt sich ja auch so deine Lebenswahrnehmung so ein bisschen. Ja? Die verschiebt sich ja so ein bisschen in dieses, ja. Also, ich glaube, man nimmt generell nicht mehr so viel ernst, wenn man mal die richtige Ernsthaftigkeit gesehen hat, weißt du? Und dann kann man viel easier, also auch über den Tod Witze machen, wenn er halt täglich ein- und ausgeht, ja?
Musst du ja irgendwie auch. Du musst es ja, du kannst ja nicht jedes Mal, du darfst ja nicht jedes Mal das ernst nehmen, also schon ernst nehmen, aber du musst ja irgendwie das als Alltag nehmen. Also ich weiß noch, wo wir, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, wir waren ja bei einer Sektion.
Mhm.
Dabei, genau. Und in der Ausbildung, habe ich es dir erzählt oder habe ich es hier schon mal erzählt?
Ich glaube, du hast es irgendwie schon mal erzählt. Erzähl mal weiter. Dann
also ich erzähl mal sagen. Weiter. Jedenfalls war das so, dieser Typ, dieser wie heißt das, Obduziertyp, wie heißt denn der?
Pathologe?
Der Pathologe, genau. Der Pathologe, der kam dann in so einer durchsichtigen Metzgerschürze bis zum Knöchel. Drunter hat er eine kurze Shorts und T-Shirt angehabt. Dann standen wir halt alle so vor der Prosektur, also wo das dann stattgefunden hat. Und er so, ja, herzlich willkommen. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich jetzt hier so fröhlich bin. Dann hat er so sein Radio angestellt, hat so ein bisschen Musik laufen lassen. Ja. Und hat gesagt, er muss im Prinzip, es ist ja sein Alltag, er muss ja ganz normal damit umgehen, wie andere auf dem Bau oder beim Friseur. Ja, er kann ja nicht.
Jedes Mal da ist so Trauerstimmung.
Und wir halt alle so, wir haben dann so einen Mundschutz, jeder hatte so einen Mundschutz mit, hat sich so ein paar Tröpfchen Pinimentol draufgetröpfelt, weil es einfach ekelhaft riecht, so eine schon vertagte Leiche, ich weiß nicht, wie alt die war, und okay, dann ging es halt los. Dann wurde die halt aufgeschnitten und die Todesursache wurde gesucht. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber es war schon krass. Und das Schlimmste, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das schon erzählt habe, ist, dass ich danach, ich hatte davor nicht gefrühstückt und hatte echt Hunger und bin danach in das Kiosk und habe mir da so ein Salami-Brötchen gekauft. Und es war so ekelhaft, ja. Ich konnte es schier nicht essen, weil immer bei jedem Bissen in diese Salami musste ich halt an die dran denken, wie der auch, der hat ja die Gedärme, also der hat dann aufgeschnitten, also von Sternum abwärts.
Ja.
Und dann hat er erstmal den ganzen Darm rausgeholt, ja, und hat einfach mal so neben die Dame gelegt, also erstmal diese ganzen Schlingel rausgeholt, ja, dann kam er mit der Kelle und hat dann praktisch es war, glaube ich, geronnenes Blut rausgeschöpft und gemeint, ja, sie vermuten, dass die Dame an einem Aneurysma verstorben ist, einem geplatzten, irgendwie so. Und dann nachher hat er denn da, also vieles blieb auch draußen, vieles kam dann auch nochmal zu genaueren Untersuchungen in Form Alte Hütte und ging dann weiter und dann war ja aber auch weniger drin in der Dame als davor. Und ja, dann hat er halt einfach alles wieder reingestopft, auch so Zellstofftücher und was weiß ich. Und das Krasseste fand ich, dass er dann wirklich mit so einer Art Paketschnur die wieder zugenäht hat, ja. Also das war schon so sehr makaber, ja. Also standst du da und dachtest so, okay.
Wie so ein kalbtes, ja, so ein geschlachtetes.
Genau, also das war wirklich eher halt ein Forschungsobjekt, ja, oder so.
Ja, jetzt habe ich aber auch mal gehört, dass sie das irgendwie nur können, wenn sie kalt und nackt sind. Dann kann man die Leute so. Also ich habe mal von einem Pathologe gehört, der irgendwie so, der hatte ein Schockerlebnis, wo er ein Baby obduzieren musste, was noch die Windel anhatte.
Okay.
Weil das für ihn dann so, dann war es wieder menschlich. Aber er hat gesagt, für ihn ist alles okay, solange das kalt und nackt aus seinem Tisch landet.
Und ich glaube, du brauchst solche Sachen, wie du es trennen kannst vom echten, also Leben sozusagen. Ja.
Ist auf jeden Fall krass. Ich bewundere die Arbeit ja total. Also du musst ja das umfassendste Wissen überhaupt haben, wenn du da wirklich alles anschaust und auch das sofort erkennen
kannst. Ich fand auch spannend, was die, jetzt nochmal zurück auf Corona, was der, irgendein Pathologe aus Hamburg gesagt hat, sie durften ja am Anfang nicht obduzieren.
Ja, da gab es ja voll die...
Genau, und dann hieß es aber, hey, es wäre so sinnvoll zu obduzieren, weil dann sehen wir, woran, also was die Probleme waren.
Ja.
Und dann dachte ich schon so, krass, gell, wie aufschlussreich so eine Obduktion dann schon auch sein kann, ja. Auch so für die Forschung und für alles Mögliche.
Also sehr interessant. Ich hoffe, dass wir irgendwie, irgendwo, irgendwann mal auch zu so einer Sektion kommen. Ich habe gehört, es ist ziemlich teuer eigentlich, ne? Das ist ja jetzt nicht so alltäglich, glaube ich.
Das weiß ich nicht. Also aber ich weiß, dass es in damals, als ich noch gearbeitet habe, also in Leonberg, wurde dann auch oft gefragt, die Angehörigen, dürfen wir obduzieren? Manche haben gesagt, nee. Also ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, ob ich, also ich weiß nicht, ob ich das wollte, aber ich habe jetzt halt mal gesehen.
Ja, ja.
Klar, wenn, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Ist auch einfach ein sehr ungewöhnliches Thema.
Sehr ungewöhnlich.
Ja.
Was sagt denn die Dauer?
Eine Stunde.
Oh, dann sind wir doch mal so wieder so einen Moment, um Schluss zu machen.
Ja, bevor wir das machen, kommt wieder der Pschuremble.
Oh ja.
Der kommt ja immer.
Aber jetzt bin ich dran und du musst... Ich habe voll Schiss vom Pschuremble, da ist so viel drin, was...
Ich darf immer ins Falsche fahren.
Ja, er sucht ihn wieder. Da ist er, das gute Stück.
So, hier durch die Schleuse.
So.
Mal gucken. Also ich glaube, man muss eher suchen nach einem...
Guck mal, da steht ja sogar noch mein Mädchenname drin.
Maike P.
Ja. Ach nein, wie cool. Okay.
Ja, also. Ich bin bereit.
Moment, du musst Stopp sagen.
Was heißt, ich bin bereit? Ich habe keine Ahnung. Stopp! Was hast du erwischt?
Das wirst du wahrscheinlich wissen.
Ja, okay.
Die Kastration. Warte, pass auf. Lateinisch, jetzt pass auf.
Basektomie?
Nee, lateinisch. Ach so. Drei entmannen.
Ja, ja gut, also unfruchtbar machen, oder? Oder die
Ja.
Was, ich weiß nicht, was genau da gemacht wird, ob nur der Samenleiter gekappt wird oder ob Kastration immer heißt, dass die Testikel abgetrennt werden.
Operative Entfernung der Keimdrüsen, Hoden bzw. Eierstöcke oder Ausschaltung der Keimdrüsen durch Röntgenbestrahung.
Okay. Oh. Ja, aber Frauen können auch kastriert werden. Heißt es da auch Kastration?
Ja, ich dachte eigentlich, es heißt Sterilisation. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch.
Ah ja, der Pschirembel.
Du weißt Bescheid. Und es ist ein relativ langer Text.
Krass, ja, aber hey, ich wusste mal was aus dem Schrempel.
Super. Kastration. Noch was? Oder belassen wir es dabei?
Noch eins. Ja, ich muss wieder Stopp sagen.
So, ja, stimmt,
Maike verliert sich in dem Fachbeitrag über Kastration. Stopp!
Ach, das ist ja auch scheiße.
Was ist scheiße?
Diätassistent. Nee, pass auf, wir nehmen...
Diätassistent? Was ist das denn?
Ach, das weißt du nicht.
Nee. Diätassistent.
Weißt du nicht, was das ist?
Nee.
Echt?
Nee.
Ja, Diätassistent ist im Prinzip einer, manchmal im Krankenhaus angestellt, der bei...
Ach, also wirklich ein Assistent?
Ja, das ist wirklich ein Assistent, der hilft, der kommt zu den Patienten, wenn du zum Beispiel einen Morbus Crohn hast oder irgendeine Erkrankung. Ja.
Ich dachte immer, ich dachte jetzt gerade, Diätassistent ist, weißt du, irgendwie so... So ein Magenausgang oder
so.
Ach so,
weißt du,
der Diätassistent.
So. Ja, wäre auch eine Überlegung. So wie eine PEG-Sonde. Also eine, wie, also
ja, oder so ein Schnürband oder irgendwie, weißt du, irgendwie so der Diätassistent. Ja. Ich wusste jetzt nicht genau, aber ist es tatsächlich ein Mensch, der dir assistiert bei der Diät?
Ja.
Schön. Ja, gut. Dann.
Kommen wir mal zum Ende nach dieser.
Machen wir.
Folge.
Genau. Und. Wir haben wieder über Ekel und Scheiße geredet, auf eine ganz besondere Weise. Und würde sagen...
In diesem Sinne...
Das letzte Wort hast du.
Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag, Abend oder Morgen. Tschüssikowski.